Hallo, hier ist eine Halbzeit mit ganz viel Champions League und noch andere Themen. Ossi, was steht auf der Karte?
Ja, Lars war natürlich in dieser Woche nicht nur in der Allianz Arena und schildert wirklich sehr, sehr eindrücklich mal den Perspektivenwechsel. Er hat nämlich, was viele sich nicht vorstellen können, noch nie in der Allianz Arena auf der Tribüne gesessen, sondern immer nur auf dem Rasen gestanden und hat sich jetzt mal den ganzen Kladderadatsch mittags angefangen vom Marienplatz bis zum Abpfiff, bis zur Busankunft, alles gegeben. Das ist sehr, sehr spannend. Wir reden natürlich auch über das Sportliche. Wir reden über die beiden Halbfinals, reden über einen ganz, ganz besonderen Menschen, den Lars getroffen hat Anfang der Woche. Und wir reden zum Schluss hinten raus natürlich auch noch ein bisschen über den extrem spannenden Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga. Ich würde sagen, besser geht nicht.
Eine Halbzeit mit, der Podcast mit Lars Stindl und Heiko Ostendorf.
Servus, grüezi und hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorf, das ist eine Halbzeit mit, der Podcast Ihres eures Vertrauens und am anderen Ende der Leitung in dieser Woche bestens aufgelegt, der Capitano Lars Stindl. Servus.
Hi, servus, grüßt euch. Ossi, grüß dich.
Buongiorno, sag ich mal.
Buongiorno, sagst du? Warum ja. Buongiorno?
Ja, klär uns auf. Ja, ich bin ja ein vorbildlicher Podcast-Host, wie man so schön sagt. Ich mache den Kram ja mittlerweile jetzt auch schon seit 4 Jahren und wir haben noch nie außerhalb der, der üblichen Zeiten, also der Sommerpause oder Winterpause, haben wir eine Unterbrechung gehabt, das sprich, ich bin im Urlaub aktuell und zwar gen Italien, auf Sizilien, oh, im Land des Paten, gucke gerade auf den Ätna, wirklich kein Witz, wenn ich aus dem Fenster gucke.
Alles ruhig?
Ja, zum Glück alles ruhig, ich hoffe es bleibt auch so und ja, deswegen bin ich quasi ein bisschen deutsche Vita-mäßig drauf gerade aktuell und freue mich trotzdem, dass wir uns hören und verfolge natürlich trotzdem alles, was ja, soweit es geht in der Welt des Fußballs passiert und habe natürlich auch die Champions-League-Spiele gesehen, über die wir natürlich reden wollen, Lars.
Du, absolut, absolut. Zwei absolute Kracher,
wirklich, kann man wirklich sagen. Du warst ja zugegen, wie ich gesehen habe. Fangen wir mal mit dem ersten Spiel an. Lars, habe ich gesehen, zwischen Bushido, Hofbräuhaus und Allianz Arena. Das war so deine Route, oder?
Einiges los die Woche. Und gestern noch den 1. Mai. Ich bin eine Fahrradtour gemacht mit der Family. Also ich bin durch für die Woche. Ich kann nicht am Wochenende, muss ich dem Trainer noch sagen.
Naja, erzähl mal, wie kam es dazu? Wie hast du es erlebt? Was war los? Was war los?
Ja, dann arbeiten wir es chronologisch ab. Ja. Montag war Bushido in Mannheim. Da macht er eine große Deutschlandtour gerade. Und das kam vor ein paar Wochen auf bei uns in der Kabine, ob man Bock hätte, da hinzugehen. Oh, ich bin eh Fan von so gemeinschaftlichen Dinge zu machen.
Achso, ich dachte
so
vom Gangster-Rap.
Ja, auch. Also jetzt ja, kommt ja das, da werde ich gleich drauf zu kommen. Aber grundsätzlich mag ich es erstmal mit der Truppe immer was zu machen. Und wenn ich habe ja nur noch 3 Wochen, so die Truppe um mich rum, da habe ich gesagt, ich bin auf jeden Fall dabei. Und zudem muss ich sagen, Bushido, wie formuliere ich das jetzt richtig, dass wir nicht morgen in allen Gazetten stehen? Ist ja politisch nicht immer ganz korrekt gewesen in seiner Vergangenheit. Und man kann ja stehen dazu, wie man will. Man kann es gut finden, man kann es nicht so gut finden, manche Dinge. Aber was auf jeden Fall mal, oder was mal Fakt ist, dass auf jeden Fall mal ein Teil ja auch von meiner Jugend oder meines Daseins war. Also mit Bushido bin ich auch ein bisschen aufgewachsen. Und da habe ich schon ein paar, ja, coole Songs wahrgenommen, früher auch öfters mal gehört, gerade so in der Phase, in der ich dann so zwischen, ja, 15, 16, hat es dann angefangen, dann hörst du ein bisschen Bushido, fand ich ganz cool, damals auch solche Dinge zu hören und war da auch ein bisschen drin in der Sache, also war da auch ein bisschen cool in der Zeit meines Lebens und jetzt habe ich gedacht, komm, wenn der schon vor der Tür ist und ich war noch nie am Bushido-Konzert, fand ich ganz witzig. Und wenn es dann nochmal die Möglichkeit gibt, habe ich gesagt, komm, dann gehe ich auf jeden Fall mit. Und es war wirklich rundum ein gelungener Abend mit einem kleinen Meet and Greet danach und war ganz angenehm. Kleiner Smalltalk, 1, 2 Fotos geschossen für Social Media, muss ich heutzutage machen.
Ja,
dass es ein runder Abend dann auch ist, ja. Und deswegen war cool, war echt cool.
Die war so drauf, erzähl mal.
Gut, ja.
Also ist
ja,
er dann,
ist total locker. Ja, der hat uns danach irgendwie, irgendjemand kennt ja wieder irgendjemand,
ja, klar,
dass sowas zustande kommt. Da gab es die Möglichkeit, wir können noch kurz Hallo sagen, der hat sich mega gefreut, dass wir da waren. Hat's so, ja, war ganz authentisch eigentlich, war ganz cool, kurzer Smalltalk, kurz gequatscht. Ja, so seine Sichtweise vom Konzert, wie es uns gefallen hat, und dann hat sich das auch wieder erledigt und dann sind wir dann wieder heimgegangen und er wahrscheinlich weitergezogen zum nächsten Tourbesuch, in die nächste Tourstadt, und ja, war echt angenehm, muss man sagen. Also jetzt keine Angst vor dem Rapper, Gangster-Rapper
Bushido. Keine Schlägerei hinter der Bühne.
Nee.
Gelage, Orgien, alles.
Habt ihr nichts. Aber er sagt ja, ich glaube, er hat sich auch weiterentwickelt mit seiner Doku. Da kannst du ein bisschen Einblick bekommen als Familienvater, und wenn du so viele Kids dann auch hast, ich glaube, da ändert sich auch ein bisschen was in der Sichtweise des Lebens.
Alles zu seiner Zeit, ne? Sagt man immer so schön, das ist so.
Ja, genau.
Aber das ist dann, habt ihr über Fußball auch gesprochen, oder ging es dann eher um ihn und ums Konzert und so? Oder
ja, da ging es dann, wie gesagt, das war wirklich so ein bisschen nur, also da ging es wirklich nur ums Konzert. Wir waren da mit, ja, hast du gesehen, wir waren da mit 12, 13, 14 Leuten, durften noch kurz rein nach dem Konzert zu ihm, und dann ging es wirklich Smalltalk so ein bisschen. Wir hatten einen Berliner dabei mit Leon Jensen, der ein bisschen über Berlin gequatscht hat. Ein bisschen dann schnell beim gleichen Thema, und dann hat der ein bisschen drüber erzählt, wie cool er ihn findet und wie man halt als Berliner Junge dann mit Bushido auch aufwächst. Das ist schon mal eine andere oder eine interessante Ansicht, ein interessanter Punkt gewesen. Da hörst du da ein bisschen zu, quatschst ein bisschen über Fußball, quatschst ein bisschen über das Konzert, und dann hat sich das auch wieder erledigt, und dann geht jeder wieder seinen Weg, von dem er, aber es war ganz cool, mal so jemanden zu sehen, und man hat ja immer so, bei großen Persönlichkeiten geht es ja oftmals drum, wie ist so die Ausstrahlung, wie ist so das Gefühl, wie ist diese Präsenz in einem Raum, und da gibt es ja ganz viele, so ganz große Sportler zum Beispiel, wo ich schon gehört habe, wo dann ein oder andere berichtet, boah, das ist was ganz Besonderes, und bei ihm ist es auch ganz cool, weil er halt schon groß ist und wir schon einen sehr, sehr großen Bekanntheitsgrad hat in Deutschland und für was steht, ja, was, klar, wo der eine oder andere ein bisschen mehr mit anfangen kann. Wegen dem ist es schon immer auch ganz cool, mal so eine Persönlichkeit zu treffen, und die hat den Raum ausgefüllt, und ja, das war echt cool.
Guter Punkt. Was war dein eindrücklichstes Treffen? Also genau dieses, was du gerade beschrieben hast, das hat man ja als Journalist dann auch ab und zu mal, wo dann wirklich die Tür aufgeht und du denkst, da kommt jetzt Godfather himself durch die Tür. Also ich hatte das jetzt bei Beckenbauer, war es definitiv so. Bei Zidane habe ich so erlebt, und bei Stindl natürlich. Das waren so die drei.
Die drei. Ja, so ähnlich war es auch. Nee, das ist ein gutes Beispiel. Du hast ja gesagt, damals mit Zidane war für dich ganz cool. Ich glaube, Max Eberl hat mal erzählt, im Interview mit Xabi Alonso war das mal.
Ja.
So, wo man merkt, da kommt jemand, da ist jemand, das ist eine Persönlichkeit. Und auch wenn es jetzt nicht so, klar, wir Sportler oder wir Fußballer, wir ehren so diesen Sport, diese absoluten Hochleistungssportler. Was mir einfällt, Jan Sommer hat erzählt, zum Beispiel Roger Federer, also den mal getroffen hat.
Glaube ich.
Das ist natürlich auch, ja, das ist krass, wirklich krasses Gefühl.
Legende,
weil
so,
da halt,
ne?
Ja, genau, weil da was ist. Und das ist halt jetzt für seinen Bereich eine absolute Legende, und deswegen war es ganz cool, das mal zu erleben, deswegen wollte ich das auch. Ich so, hey, komm, ich komm mit. Es wäre echt cool, wenn wir das irgendwie hinkriegen. Und das dann schon speziell, das ist jetzt nicht so in unserem Sportbereich eine absolute Legende, wo du dann so ein bisschen auch, ja, eine Nervosität hast, aber da er so groß ist und in seinem Business schon die Nummer 1 oder wie heißt seine Tour? König für immer, genau, König für immer, dann weiß ja schon, dass das ein ganz großer ist, und so fühlt sich dann auch an in dem Moment, muss man echt sagen. Und das übt auch aus, aber man sieht auch die Routine und auch ein bisschen, das ist nicht so gehemmt, das ist dann schon eher cooler. Wenn er einen Smalltalk führt mit uns.
Und du, was ist dein eindrückliches Ding gewesen so in deiner Karriere, wo du sagst, boah, das werde ich nie vergessen, weil das so eine Persönlichkeit war eben, die diesen Raum so einnimmt oder die sofort einem, die Schauer über den Rücken jagt, also Wolf,
boah, muss
wahrscheinlich,
ich
Wolf.
Ja, Wolf Fuß. Ja. Grüße gehen raus. Schwierig zu sagen, boah, weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe meine allererste Zusammenkunft mit Jogi Löw bei der Nationalmannschaft war natürlich ganz cool. Aber der klar hat natürlich andere Gründe, auch eine gewisse Nervosität.
Ja.
Ich durfte in Russland damals.
War der nicht beim Papst?
Ja, genau. Ja, das wäre jetzt nächste gewesen. Ich wollte noch im Sport bleiben. In Russland damals. Das war richtig geil. War, auch wenn es nur ein kurzer Moment war, hat Diego Maradona unter anderem uns die Medaille überreicht für den Konfliktcup. Und Alter. Das war natürlich wirklich, boah, da habe ich, also das habe ich gar nicht so wahrgenommen, erst bei der Siegerehrung. Und wenn du dann da hinläufst und siehst, boah, fuck, da steht Diego Maradona wieder, was ist denn jetzt los? Also wirklich, das war unglaublich. Wäre Corona nicht gekommen, hätte ich meine Hand auch bis heute noch nicht gewaschen. Weil den Diego zu umarmen oder die Hand zu geben.
Kann ich absolut verstehen, ja.
Ja, das war schon mit das Größte. Und dann, außerhalb des Sportes war es natürlich, ich sitze hier gerade und habe ein Bild vor Augen, ehrlicherweise. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich sehe es gerade, weil es groß hängt hier in meinem Büro, der Handschlag des Papstes. Und das war ein Moment, da spannst du mal alles an. Also da hast du mal einen Puls von, ich weiß gar nicht, wie hoch der war.
Das ist
der
so,
ganze Moment. Ja, da wartest du wirklich mit der ganzen Truppe. Und dann kommt er rein und das ist so ein unglaubliches Gefühl. Und da hast du zum Beispiel Vincenzo Grifo neben mir, der mit den Tränen gekämpft hat, Italiener.
Ja, das ist nochmal was anderes, ne? Sehr, sehr gläubig also wahrscheinlich und so. Ja, ja.
Also ich sag dir, boah, also der Papst, das vergesse ich nie. Also das war mit das Größte dann auch. Egal ob Sportler oder so, also was Menschen betrifft, klar Diego, aber das war ja nur kurz, aber dass der Papst dir dann in die Augen guckt und dir
Wahnsinn.
Die Hand schüttelt, das ist groß.
Ja, das sind jetzt ja wirklich auch, das sind ja auch Momente, glaube ich, also da, die erlebt hat, wie viel Menschen haben die Ehre, den Papst persönlich zu treffen. Das muss man sich dann, finde ich, immer vor Augen führen, ne? Also, das.
Naja, klar, auf jeden Fall, so war es bei uns auch.
Ja,
das habe ich auch gefühlt.
Ja, denn, also jetzt fällt mir schwer, die Überleitung hinzukriegen, aber...
Ich hätte gern dich gefragt, ob das ja von Zidane schon erzählt, von dem er...
Ja, Zidane habe ich schon mal erzählt, genau, und Alonso kann ich tatsächlich auch bestätigen, was in einer ganz anderen Situation war, als wo er jetzt ist, und das hat das irgendwie so besonders gemacht. Damals habe ich vielleicht, also ich muss anders anfangen, der war damals Trainer bei Real Madrid noch in der Jugend und ich bin bei Real Madrid auf dem Trainingsgelände gewesen, wo wir das Interview geführt haben und da ist es schon, natürlich schon mal was Besonderes, überhaupt auf dieses Gelände zu kommen und ne, da ist man, das ist ja anders.
Die Umstände machen es auch oftmals aus.
Ja, genau. Und das war dann wiederum so, dann gehst du in dieses Interview rein und sitzt in so einem Nebenraum irgendwie und dann kommt Xabi Alonso rein und ist total, der hat ja eine relativ leise Stimme, der ist jetzt auch nicht 2,50 Meter groß oder hat jetzt einen Bart bis zu den Knien oder so, ne? Also der ist ja ein ganz normaler Typ, relativ unscheinbar und so war halt auch dieses Gespräch und trotzdem hat er diese Aura gehabt, ne? Das, ich glaube, das haben nur wenige Menschen, das ist einfach nichts, was du dir antrainieren kannst oder nicht, sondern das hast du oder hast du eben nicht. Und ich glaube, da gibt's da nochmal eine Skala von 1 bis 10, wo ich sagen würde, auch wir beide haben mit Sicherheit in unserer Karriere schon das bei einem Trainer oder bei einem Manager oder so mal erlebt oder bei einem Chef auch vielleicht im Job oder so. Aber das so diese natürliche Ausstrahlung, so Beckenbauer, das war wirklich... Ich habe den das erste Mal, das war glaube ich vor der WM 2006, da hat er ja so eine Art Tour gemacht, ne? Und hat hier und da was vorgestellt und da war auch so, echt, das war wirklich so, die Tür ging auf, es fehlte nur noch so der Heiligenschein, der so drumherum war, weil das wirklich so unfassbar, das kannst du nicht, also wenn man es nicht selber erlebt hat, kann man das auch schwer beschreiben, weil das klingt immer so aufgesetzt, aber das Gegenteil davon ist der Fall, finde ich, also ne, das ist einfach diese natürliche Autorität oder Ausstrahlung, die manche Menschen haben. So, das ist schon
etwas Besonderes.
Ja,
und wirklich etwas Besonderes.
Ja, definitiv. Und dann ist die Überleitung vielleicht doch gar nicht so schwer, weil du warst ja dann am Dienstag in der Allianz Arena und da sind ja durchaus auch ein paar Persönlichkeiten auf dem Platz gewesen und auf der Tribüne gewesen und meine erste Frage...
Die haben das Spiel übrigens dem Kaiser gewidmet, war ja auch eine große Choreo.
Ja, Sensationschoreo. Eine
Überleitung,
ne? Ja, super. Stimmt. Besser. Du bist der Mann für die Überleitung. war wirklich eine geile Choreo, fand ich wirklich, auch zu dem Spiel, ne? Passend und auch echt Gänsehaut, fand ich auch. Im Stadion sicherlich nochmal was anderes, oder? Hast du Wolf getroffen oder wart ihr irgendwo anders unterwegs?
Nee, ich habe ihn nicht getroffen, wir waren aber im Stadion. Es war ganz witzig, weil vor oder nach dem Weiterkommen gegen Arsenal hat mir ein Kumpel geschrieben, ey, Bayern Real, das wäre doch mal geil, Allianz Arena. Und in dem Zuge habe ich gedacht, boah, habe ich mal kurz nachgedacht und habe gedacht, ich war noch nie in der Allianz Arena.
Also außer und zum Spielen wohlgemerkt.
Ja, außer zum Kicken. habe ich noch nie das Vergnügen gehabt, mal so ein Spiel zu gucken. Und wir hatten frei am Dienstag, wusste das damals schon, da habe ich gesagt, komm, ich versuche mal zwei Tickets zu bekommen. Und dann hat das alles funktioniert, dann haben wir uns am Dienstag auf den Weg gemacht und haben dann aber gesagt, komm, wenn wir schon unterwegs sind, fahren wir ein paar Stunden früher und gehen noch in die Stadt mittags mal gucken. War ja super Wetter am Dienstag, hat ja wirklich alles gepasst. Und man hat es wirklich gemerkt, in der Stadt so, da waren viel Madrid-Fans, viel Bayern-Fans, es war auch ganz angenehme Stimmung, da war überhaupt keine
Aggressivität oder
Theater
so.
Oder Aggressivität. Ja. Nee, ich glaube halt natürlich auch das Wetter dazu gespielt.
Ja.
Die Madrid-Fans haben sich da irgendwo in der Stadt getroffen, da sind wir auch zufällig vorbeigelaufen. War schon cool zu sehen, wenn die dann so mit so vielen Leuten aus Spanien herreisen oder sich treffen, keine Ahnung, wo die überall herkommen. Und dann sich so ein bisschen einstimmen aufs Spiel. War schon mal interessant, weil das kriegst du ja als Spieler selbst nie mit. Bist dann immer im Hotel und fokussierst dich aufs Spiel. Und dann erstmal hast du den Kontakt bei der Anreise im Bus, wo du so ein bisschen Stadion-Atmosphäre mitbekommst. Aber das mal zu sehen, das ist schon ganz cool. Und was sie da für einen Aufwand und was sie da alles auf sich nehmen, um dann so ein Spiel zu sehen und das zu erleben.
Alles kurze Zwischenfrage, Lars. Eine kurze Zwischenfrage, weil ich war ja beim Clasico vor ein paar Wochen und mir ist extrem aufgefallen bei den Madrid-Fans, wie omnipräsent Jude Bellingham ist. War das auch so?
Ja? Ja, auf jeden Fall. Dann haben die diesen Song gesungen, oh Jude, ja, die ganze Zeit. Das war richtig geil. Aber das ist auch so ein Ohrwurm und dann wirst verleiht, so mitzusingen sogar.
Ja,
so ein bisschen, weil es einfach eine geile Melodie ist und dann da die ganzen Spanier. Und weißt du auch, Bruder, Carlo Ancelotti. Ganz viele Plakate und so
Don Carlo,
Spruchbänder
ne?
dann noch. Ja, genau, Don Carlo, die Leute. Also der hat auch einen Riesenstand bei denen.
Der wäre zum Beispiel auch so ein Typ, auf den das zutreffen könnte, kann ich mir vorstellen. Den habe ich jetzt nur in der PK getroffen, noch nie persönlich, aber ne, der, ich glaube, das ist auch so ein Aura-Mensch, kann ich mir vorstellen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. 100%. Wenn er da steht, auch schon an der Seitenlinie, ist richtig geil und die PKs, und dann kaut er einfach sein Kaugummi und denkt sich so, mir alles egal, wir gewinnen auf jeden Fall.
Und so war es ja dann auch wieder. Ne?
Ja, genau. Und das ist das, was, glaube ich, die Spanier auch immer auch so mögen. Nee, dann sind wir zum Stadion raus. Und dann habe ich gesagt, komm, wir gehen ein paar Minuten früher rein, weil ich mag das dann so, die Atmosphäre auch mitzubekommen bei so einem Spiel. Und die war top, wirklich. Von so 20 Minuten vorm Spiel waren wir drin, auf unseren Plätzen schon. Und dann merkst du so, es kribbelt und es geht los. Und der Rasen ist gemacht, die Bälle. Also schon, da kribbelt es dann auch bei einem selber nochmal. Boah, so ein Spiel würdest du auch gerne nochmal spielen.
Aber für dich spannend, oder? Auch mal aus der Perspektive.
Ja, mega spannend, wirklich jetzt. Weil ich habe auch gedacht, natürlich will jeder Mensch bei Bayern München und Real Madrid spielen. Aber wenn du dann da sitzt, so ein paar Meter weg vom Spielfeld und du siehst so, der Rasen ist top gepflegt, wird nochmal gewässert. Die machen sich beim Warmmachen, passt schon jeder Ball so gefühlt. So ein Spiel willst du dann auch gerne nochmal, da juckt es dann nochmal. Aber das hat mega Spaß gemacht, dann die Choreo. Ja, und dann war die Stimmung am Höhepunkt zu Beginn, weil es direkt nach einer Minute losging und ja, dann kam das Spiel. Dann kannst du erzählen, wie du es gesehen hast.
Ja, wir sind ja, also ich finde das ja total spannend, was du erzählst. Also auch wirklich vor dem Hintergrund. Das können sich ja viele auch immer nicht vorstellen, ne? Dass du, ich meine, du warst dein, wie viele Jahre warst du jetzt Profi? 17, 18, 19?
16.
So, und du sagst, du hast noch nie ein Spiel in der Allianz Arena gesehen, außer, dass du dort zigmal gespielt hast. Das ist ja da denkt man ja als Normalsterblicher, sage ich mal, gar nicht drüber nach, als Fan oder so. Und denkt, ja klar, der kann sich auch jedes Spiel angucken. Nee, kannst du eben nicht, weil meistens musstest du ja selber spielen. So, und
ja, genau.
Du kannst ja auch nicht als Profi mal.
Und die haben zufällig immer frei, wenn ich auch frei habe.
Ja. Das ist halt cool. Genau. So, und dann finde ich das total spannend. Auch, also ich stelle mir das für dich tatsächlich auch total spannend vor, genau wie du sagst. Ne? Das dann sich mal anzugucken, wie ist das mit den Fans, wie läuft so ein Tag ab, was ist, wenn der Bus ankommt und bla bla bla. Einfach mal komplett umzuswitchen und die Perspektive zu drehen. Normal bist du derjenige gewesen, jetzt 16 Jahre lang, auf den alle geguckt haben und jetzt bist du halt aus der Zuschauer, aus der Fan-Perspektive unterwegs, finde ich total spannend. Also, um auf Spielern zurückzukommen.
Ist auch spannend, weil du kriegst halt so, wenn du so selber, und ich durfte ja auch international reisen, und ich hatte viele Kumpels und Family, meine Eltern, die waren ja auch international immer mal wieder dabei, und da kriegst halt so Videos geschickt und Bilder, der Platz ist voll mit Borussia-Fans oder der Platz ist voll mit, und hier, oh, super Stimmung und so, wir freuen uns auf nachher und alles. Das kriegst du ja schon teilweise mit, aber wenn du dann mal da durchläufst, so am Marienplatz, und dann das so hautnah miterlebst, wie sich die Meute da versammelt und sich einstimmt für dieses Spiel. Und natürlich ist dann das Wetter schön, die trinken alle Bier, sind alle gut drauf. Also hat schon die Randdinger haben auch gepasst am Dienstag, aber es ist echt schön zu sehen, wie begeisternd der Fußball halt für die alle ist. Und wenn du dann da im Stadion bist, du läufst da hin, du siehst das imposante Stadion, und dann sitzt du da drinnen und siehst das Champions League Halbfinale, wo die ganze Welt guckt, das ist einfach geil. Also der Fußball ist schon was richtig Cooles und das macht schon Spaß, das ja zu gucken, und es lohnt sich auch mit dem Ding sich gut zu halten, auch bei allem, was es an Nerven kostet für jeden einzelnen Fußballfan bei seinem Verein. Es gibt auch ganz viele gute Momente beim Kicken, beim Fußball.
Und das ist das Schöne, ja, absolut. Und wir haben ja im Sommer, werden wir hoffentlich auch nochmal 4 geile Wochen, wo das jeden Tag so sein wird, erleben, ne? Wo das Wetter hoffentlich auch passt, wo das hoffentlich das Sportliche passt und das Drumherum eben, was du ansprichst, dass es friedlich bleibt, dass es einfach ein Fußballfest wird.
Ja, genau. Wir beide als Fan der Nationalmannschaft freuen uns natürlich umso mehr drauf.
Absolut. Wir wollten über Sportliche natürlich noch reden. Nicht ganz unwichtig auch. Es ging ja, du hast gesagt, es ging ja direkt gut los. Nach einer Minute kannst ja schon 1-0 für Bayern stehen, ne? Sané kann er machen, muss er machen, kann man drüber diskutieren. Grundsätzlich bin ich der Meinung, wenn ich jetzt mal so nur 2-3 Sätze über das Spiel verlieren muss, es war von Bayern, fand ich, eine absolute Top-Leistung. Nahe dem Maximum, fand ich. Bei Real war es halt irgendwie so, wie ich sie die letzten Wochen und Monate, wenn nicht hier sogar Jahre erlebt habe. Es stand natürlich jetzt noch schon auch so ein bisschen unter dem Eindruck des Klassiko, der ähnlich gelaufen ist, weil Barca hat auch ein absolutes Topspiel gemacht in Madrid und am Ende hat Real trotzdem wieder gewonnen. Und es war ja diesmal wieder ähnlich. Aus meiner Sicht, das 1-1 fiel aus dem Nichts, der Ausgleich nachher fiel auch fast aus dem Nichts. Es war dann so eine Phase, wo Real dann 10 Minuten, Viertelstunde dann mal über Wasser hatte, aber ansonsten war Bayern schon deutlich die bessere Mannschaft.
Aber du meinst 1-0, oder was meinst du?
Ja, sorry, genau. Ich habe jetzt mit gestern durcheinander gemacht. Ich bin im Urlaubsmodus, also bitte heute.
Ja, okay, alles klar.
Aber ich sag mal, nimm die Szene mit zum ersten Tor von Real. Das ist halt ein Pass von Toni Kroos, ein genialer Moment. Und in der Analyse hat es Thomas Tuchel natürlich schon, auch wenn er seinen eigenen Verteidiger, ich weiß nicht, ob er den so auseinandergenommen hätte, wenn er noch da wäre nächste Saison, aber er hat ja mit allem recht. Also er lässt sich halt rausziehen, ne? Macht die Gegenbewegung mit, dann kommt der lange Ball und dann kommt er nicht mehr hinterher. Sieht natürlich nicht gut aus, aber auch genial gemacht, ne? Also genialer Pass.
Ja, super, also wirklich, das ist ja das. Und das Gefühl hattest du auch im Stadion, die erste Viertelstunde. Hatten die ja wirklich eine super Phase, super reingekommen.
Ja.
Und du hast gedacht, boah, geil, Bayern ist da. Die Leute waren alle sehr euphorisch und dann so nach 20 Minuten hast du gedacht, okay, für den Aufwand sagt mein Kumpel noch, boah, steht aber nur 0-0.
Richtig.
Das ist natürlich saugefährlich. Du hast so einen Aufwand betrieben, bist so am Drücker, machst so ein gutes Spiel, aber es steht nur 0. Und Real Madrid hast du das Gefühl gehabt, ja, okay, weiter. Also, ist okay, weiter geht's. Nächste denkt, ja, ist okay, weiter geht's. Und die machen mit dem ersten, ja, sensationell. Und Thomas Tuchel hat es wirklich. Wäre jetzt Experte bei Prime oder bei DAZN, dann hätte er es perfekt beschrieben. Als Trainer mal gucken, da wird es intern vielleicht anders formulieren. Aber er hat es ja, treffend gesagt, wirklich viel zu aggressiv vorverteidigt. Er muss gar nicht vorverteidigen. Und Toni Kroos sieht das. Vinicius Junior lockt ihn raus und sieht dahinter und läuft dann los. Also das ist einfach dann, das sieht, und das ist das, was ich jetzt versuche, den Leuten zu erklären. Jeder, der zuhört, das sieht total einfach aus und jeder denkt sich, boah, ein Pass über 20 Meter in den Lauf kriege ich ja auch hin. Also das kriegt ja jeder hin. Wenn er in den Garten geht und sein Sohn steht da, dann passe ich dem auch über 20 Meter hin. Aber in dem Moment so einen offenen Fuß zu haben, das zu erkennen und den Ball so zu spielen zwischen Dier und Kimmich in diese Lücke rein, dass er mit dem ersten Kontakt den an Neuer vorbeischieben kann, das ist dann halt Weltklasse. Und das ist halt Toni Kroos. Und das ist das, was ihn zum absoluten Weltspieler dann macht. Das ist der Unterschied.
Check, würde ich absolut ganz genauso sehen. Und du hast auch gesehen, ich meine, du kennst ihn, du hast mit ihm noch gespielt. Es ist ja schon eine bezeichnend, wie er danach gejubelt hat. Also Toni.
Ja, genau, ist genau. Das war so krass, dieses Emotionale. Genau. Das ist im Spiel gar nicht so rübergekommen. Ich habe es gar nicht gesehen, weil du halt auf Vinicius Junior guckst. Und ich beobachte dann Toni Kroos immer in der Emotionalität danach, weil er jetzt keiner ist, der immer zur Jubeltraube läuft.
Exakt.
Und er dreht sich ja dann rum, geht auf den Platz. Und das habe ich noch wahrgenommen, weil ich dann immer sage, ach geil, der ist ja schon emotional, aber in dem Moment dann nicht dieser absolute, der es nach außen trägt. Und das kam da auch wieder raus, weil er einfach zum Mittelkreis zurücklief. Aber bei Instagram habe ich gesehen, dass...
Der macht die Säge.
Ja, genau. Er hat sich richtig gefreut. Und er war total emotional auch bei dem einen oder anderen Moment in der zweiten Halbzeit. Bei dem Foulspiel gegen ihn. Gegen, ich weiß gar nicht, gegen wen das war.
Ja, ich auch.
Und ich glaube auch bei der Auswechslung war er ein bisschen nicht ganz... Not amused, dass
not
er
amused,
raus muss. Also zumindest... aus der Ferne so betrachtet.
Wird Don Carlo ihm dann bei einer Zigarre und einer Flasche schweren Rioja, wird er ihm das dann schon nochmal erklären, warum er da
ist. Ja, das stimmt. Aber um sportlich zu bleiben, die Bayern kamen dann, danach so war die Phase, wo ich gedacht habe, boah, schwierig, das hat man im Stadion gemerkt.
Angenockt.
Erstmal ernüchtern. So, ne? Ja, angenockt. Oh. Ja. Und dann kamen die raus und Sané hat sich komischerweise schon 5 Minuten, der kam nach 7-8 Minuten wieder raus.
In der Halbzeit?
Ja, in der Halbzeit mit dem Athletiktrainer. Und dann habe ich.
Meinst du aufgrund seiner.
Genau. Wahrscheinlich darf er nicht so lange eine Ruhephase haben, sonst kommt es wieder auf oder keine Ahnung.
Schambein,
ne? Das war jetzt nur, was wir so gerätselt haben. Auf jeden Fall kam er nach 5, 6, 7 Minuten wieder raus und hat sich warm gemacht alleine. Und da habe ich schon gedacht, oh, der hat Probleme, der probiert es vielleicht oder testet gerade an. Hoffentlich kann er weiterspielen. Und dann kam natürlich die 10 Minuten nach der Pause, die überraschend waren, nicht weil Bayern München 2 Tore gemacht hat, sondern weil Real Madrid ja das zugelassen hat, beziehungsweise weil du eigentlich so davon ausgehst, dass es denen nicht passiert.
Absolut. Die wurden mehr oder minder überrannt. Ne? Das kommt bei Real wirklich nicht so oft vor. War wahrscheinlich auch das Stadion da, oder? Nehme ich an.
Ja, auf jeden Fall. Dann war das Stadion da, dann war Stimmung da. Dann waren die Leute da und da hat man gesehen, auch an der Seitenlinie, so Gegentribüne, Haupttribüne, wo jetzt eher das nicht so ganz euphorische Publikum sitzt, bei jeder Aktion, boah, sind die aufgestanden, haben geklatscht. Mhm. Dann Musiala an der Seitenlinie wurde gepusht und von den Leuten oder von den Zuschauern beklatscht bei den Aktionen und das hast gemerkt. Und man hat eigentlich so das Gefühl, boah, ein drittes wäre eigentlich drin, 2-1 ist okay, aber... mit einem dritten wäre es schon cooler, nach Madrid zu fliegen, weil es auch drin ist. Also das Spiel hätte es auch hergegeben hier und da.
Ja.
Ein bisschen besser ausgespielt, dann hättest du mit 3-1 hinfahren können. Und dann beim 2-2 und da hat es Tuchel, glaube ich, auch wieder sehr gut formuliert und analysiert. Das darf nicht fallen. Hast so eine Überzahlsituation, einen kleinen Schritt, Schrittfolge falsch ausgeführt.
Mhm.
Auf einmal ist er Ende auf der äußeren Bahn, Kim, und kommt nicht mehr hin und macht dann dieses Foul, was ich als Offensivspieler wieder sage, boah, lass ihn, bevor du ihm einen Elfmeter oder einen Schuss aus 11 Metern in Ruhe gibst, lass ihn lieber unter Druck versuchen, abzuschließen.
Also sagst wegbleiben.
Ein paar Jungs.
Wegbleiben.
Mhm. Deswegen, ja, total unglücklich für ihn. Das hat man auch angemerkt dann so ein bisschen, die ganze...
Ja, aber es 2-2 ändert natürlich schon die Ausgangslage brutal, ne? Muss man einfach sagen. Jetzt fährst du nach Madrid und musst da gewinnen. Das ist.
Nach 70 Minuten war der Tenor so, boah, das kann funktionieren. Also wir können die raushauen, immer noch. Aber so mit 2-2 in Madrid und vor allem, da bin ich jetzt mal auf dich gespannt, was du dazu sagst, so diese Atmosphäre in den Spielen, das neue Bernabeu, boah, ich glaube, ist schwierig, oder?
Ja, ich hab's ja, ich weiß nicht, ob du letzte Woche reingehört hast, ich war ja eher so ein bisschen negativ von der Stimmung her im neuen Bernabeu. Es war Dafür, dass es ein Klassiko war, dafür, dass es um so viel ging, also am Ende ja mehr oder minder um die Meisterschaft, dafür, dass in der letzten Minute dieses Tor fällt, dann auch noch von Bellingham, mehr geht ja eigentlich kaum. Und nichtsdestotrotz war das jetzt nicht so, dass das Dach weggeflogen ist oder ich gedacht habe, Mensch, das habe ich jetzt noch nie erlebt. Es war 3 bis 5 Minuten war es top, aber es war nicht so, wie ich es damals, und mir ist sofort ein Spiel in Erinnerung gekommen, im alten Bernabeu erlebt habe, wo dann immer so dieser berühmte Satz, der den Wolf ja auch, glaube ich, geprägt hat, welche Kraft so ein Stadion entfalten kann, wenn du jetzt Anfield nimmst oder ne, Stadien können wir jetzt alle einzeln durchgehen, das alte Bernabeu Dortmund gegen Real, wo Real das 3-0 brauchte, um das Spiel zu drehen und 2-0 geführt hat und eben dieses eine Tor drauf, und da war es, also das habe ich selten erlebt, da war es einfach so laut und so intensiv, das habe ich jetzt nicht so erlebt, aber ich glaube, dass dann eben...
Aber das ist, so jetzt, ist das nächste Woche jetzt mehr alles oder nichts Spiel wie gegen Barca? Klar, Klassiker,
genau,
ist ja immer was Großes in Spanien,
bin ich bei
aber
dir.
Der Vorsprung war, also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass Real Meister wird, egal was passiert,
eben.
Also jetzt nicht egal was passiert, aber man hatte schon das Gefühl, und ich glaube, nächste Woche ist nicht so klar,
das wäre genau
wer
der
weiterkommt.
Punkt. Genau, das wäre genau der Punkt gewesen, den ich jetzt auch noch anfügen wollte, dass das nochmal was anderes ist, weil das ist halt wirklich ein Alles-oder-Nichts-Spiel, wo es um das Champions-League-Finale geht. Das ist der Wettbewerb, der für Real Madrid einfach derjenige ist. So. Und ja, den haben sie eintätowiert in ihre DNA. Und da glaube ich,
das ist ihrer.
Das ist ihrer, genau. Und das ist so das Selbstverständnis und so weiter. Deswegen glaube ich, wird das nächste Woche brutal schwer. Und da wird die Stimmung auch nochmal anders sein als beim Klassiko. Weil, du hast es richtig gesagt, es ist schon ein Unterschied, ob du mit 10 Punkten Vorsprung oder 8 waren es, glaube ich, in dieses Spiel gehst, 6 Spieltage vor Schluss. Auch wenn dann Bellingham das Tor macht und auch wenn es in der letzten Minute ist und so. Aber dieses ganze Drumherum, das wird wieder sein, wenn der Bus ankommt, werden die schon 4 Kilometer vorm Stadion, wird es brennen. Und das ist das Spiel. Das sind die Momente, wofür dieser Verein gemacht wurde und nicht umsonst mit Abstand die meisten Titel hat. Deswegen, ich glaube auch, es wird brutal schwer für Bayern. Ich bin da bei deinem Kumpel zu sagen, sie haben eigentlich für das Spiel, was sie gemacht haben, zu wenig rausgeholt. Das ist, glaube ich, so das Fazit. Also
ja, ich glaube bei allen.
Ja, es war wirklich ein absolutes, also nah am Maximum, habe ich deshalb gesagt, weil diese 2 Fehler auf so einem Niveau natürlich dann auch von Real Madrid bestraft werden. Und da wird nicht, da brauchst du dann auch gar nicht diskutieren. So, das kann sein, dass sie bestraft werden. Nein, in dem Spiel werden sie bestraft. Punkt.
Ja, genau. Das ist auch das Gefühl. Und du weißt halt da, und das war auch krass zu sehen, was für eine Ausstrahlung, Ruhe diese Spieler haben im Offensivbereich. Die wissen genau, sie kriegen ihre Momente und dann nutzen wir die auch.
Ja.
Und das hast du so.
Und das hat kein Verein, oder? Das hat kein Verein.
Ja, genau. Ja, und du weißt einfach, also egal was ist, ob 0-1, ob es 1-1 fällt, 2-1 fällt, das Ding brennt, alles in on fire, super Stimmung. Die sind total ruhig, also wirklich total ruhig.
Da geht
ruhig.
Kein Natürlich Kopf runter, bisschen, oder? Oder die schreien...
Ja, es geht jetzt nicht so um die klassischen Sachen, Kopf runter und anfeuern und so, aber du merkst so eine gewisse Aura und wahrscheinlich auch diese Truppe, die schon, ja, wo viele schon länger da sind und schon einiges erlebt haben, die wissen, was jetzt passiert oder was jetzt passieren muss. Die werden auch nicht unruhig, wenn der Gegner noch eine Chance hat und die nicht macht, weil du hast ja normalerweise ein Spiel, wenn dann der Gegner Chance um Chance hat, gibt es dem Spiel eine Richtung und es ist brutal schwer, da wieder rauszukommen. Und das haben die halt echt ganz, ganz selten. Das hatten die gegen City nicht, jetzt gegen Bayern nicht, dass die einfach Phasen eines Spiels, die dich einschüchtern eigentlich, die akzeptieren die. Und das macht die schüchtern die 0,0 ein. Also das ist wirklich unglaublich zu sehen, dass die sich völlig frei machen in jeder Situation von dem Verlauf des Spiels. Und das war auch in München so.
Es ist ein wunderbares Schlusswort für diesen Teil, finde ich, Lars, weil ich finde, du hast gerade genau das richtige Wort benutzt, akzeptieren das. Die lassen das über sich ergehen. In dem Wissen, es schockt uns nicht. Selbst wenn die auch noch einen machen, weil du kannst ja nicht davon ausgehen, dass der Gegner dann auch immer die Chancen auslässt oder dass dein Torwart sie hält.
Ja, genau.
Ne? Aber selbst wenn, wir sind noch da und wir stehen wieder auf und wir sind eben, wir sind Real Madrid. So, das ist das, was Toni Rüdiger ja auch mittlerweile in jedem, wenn er gefragt wird oder auch nicht gefragt wird, sagt. Und ja, das kriegst du, glaube ich, da bist du, stell mir vor, wenn du da einen Vertrag unterschreibst, dann kriegst du eben, ich habe das so bebildert, ja, kriegst du es eintätowiert, ne? Also kriegst du so, ein, ja, so einen Chip eingelegt, so klack, so ab jetzt verlieren verboten. Geht nicht.
Genau, genau. Also, ja, ja, ja. Und ich muss sagen, das war auch ja nach dem Spiel so, wenn man hat, jeder, der aus dem Stadion ging, hat sich schon gefreut auf nächste Woche. Also wirklich, du freust dich jetzt schon, nach Abpfiff hast du dich gefreut auf nächste Woche Anpfiff. Und das war so das gemeinschaftliche Gefühl, wie jetzt wahrscheinlich auch bei den Dortmundern.
Ja, ich bin froh, dass das Spiel am Mittwoch ist, weil ich sitze am Dienstagabend zur Champions League-Zeit im Flieger. Nicht, dass das andere Spiel jetzt weniger spannend wäre, aber ich glaube, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, würde ich trotzdem Bayern Real nehmen und das ist jetzt der Fall. Dortmund. Ja, Dortmund hat ähnlichen Aufwand betrieben, finde ich. Hat ein bisschen mehr mitgenommen. 1-0 ist, finde ich, ein gutes Ergebnis, aber auch ähnlich, finde ich, vom Fazit her. Ich weiß nicht, ob du es genauso siehst. War auch noch ein Ticken mehr drin sogar.
Ja, aber in beiden Richtungen. Also muss man schon sagen, Dortmund haben super, also wirklich das Ganze drumherum, da war ich jetzt nicht im Stadion, aber vor dem Fernseher allein schon war das sensationell und ich glaube, da war eine unglaubliche Stimmung wieder. Vor dem Spiel schon, haben einen riesen Fanmarsch gemacht, zum Stadion hin und auch im Stadion, man kennt das ja, sehr, sehr euphorisch und Atmosphäre ist top. Und die war gestern wieder da auf dem Punkt und das hat man gespürt, die Jungs haben einfach wirklich ein gutes Spiel, Dortmund hat wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht, Mats Hummels hat es gesagt, haben mir Champions League Gesicht gezeigt, Gott sei Dank, und hätten sich hier und da ein bisschen mehr belohnen können, hätten auch mit einem anderen Ergebnis wieder hinfahren können, ich sehe es ähnlich, ehrlicherweise sieht man aber gerade bei Paris, auch die haben halt ihre, oder in der, auf dem Niveau, im Weltfußball hast du einfach immer Jungs dabei, die aus jeder Situation ein Tor machen können.
Ich weiß nicht, ob das nicht der Fall war.
Ja, aber das ist, ja, nicht nur Mbappé. Ich glaube auch die anderen so. Man sieht einfach, die haben echt eine unglaubliche Qualität und da musst du echt immer höllisch aufpassen, da darfst du nichts erlauben. Und das hat Dortmund gestern bis auf die ein, zwei Ausnahmen ganz gut gemacht. Aber ich fand dann am Ende hin, war es ein bisschen wild. Beide Seiten hatten nochmal so diese Möglichkeiten und mit ein bisschen mehr Zielstrebigkeit, Genauigkeit hätte man sogar noch, weil die Halbchancen waren da. Es waren so Halbchancen auf beiden Seiten, aber man hat sie nicht so zu Ende sauber gespielt, um vielleicht eine klare Chance zu bekommen. Weil hatten auch die Dortmunder noch, um das Ergebnis noch ein bisschen umzugestalten, Möglichkeiten. Aber ich glaube insgesamt 1-0 jetzt nach Paris zu fahren, auch schwer, wirklich brutal schwer, weil die in Frankreich oder in Paris, das ist echt nochmal ein heißer Ritt. Da kann eine richtig geile Atmosphäre entstehen. Die haben auch eine gute Fanszene, was die Stimmung betrifft. Und da bin ich mal gespannt nächste Woche. Da freue ich mich auch drauf, wirklich. Also ich sitze nicht im Flieger, Gott sei Dank. Ich sitze vor der Glotze.
Vielleicht hat man ja mal Glück und der Flieger hat da Verspätung, wo man es auch brauchen kann.
Aber auch so vom TV. Also für dich ja auch. Also es war wirklich, Dortmund hat, das ist halt so, das ist das, was so ein bisschen fragwürdig ist. Und wir wollen jetzt nicht wieder die negative Seite der Saison aufrollen, weil Ehre wem Ehre gebührt. Gestern haben sie es gut gemacht. Trotzdem muss man so ein bisschen fragen, warum sie es halt nicht so konstant hinbekommen, weil du siehst einfach, welche Qualität diese Truppe einfach hat oder dieser Club.
100 Pro. Ich hab einen interessanten Punkt dazu gehört von deinem, ich glaube, es war von deinem Kumpel Chris Kramer in einem fremden Podcast, Asche auf mein Haupt, ich höre auch andere Podcasts und da ging es genau um das, ne? Wieso es diese zwei Gesichter gibt und Chris holt ja dann auch gerne mal ein bisschen weiter aus. Das heißt, ich kann das jetzt nicht 1:1 wiedergeben, weil dann sind wir schon in der Nachspielzeit. Aber es ging so kurz gesagt darum, dass es schon so ist, dass du dich auch auf diese Highlights dann einfach nochmal mehr fokussieren kannst oder nochmal mehr dieses Gesicht eben zeigst. Also es ist beim BVB extrem, weil es seit Jahren so ist, ne? Auch diese Auf und Abs und dann war ja immer, wie oft das Thema Mentalitätsfrage aufkam und so weiter. Es hat ja am Ende mit Mentalität schon was zu tun, glaube ich. So beurteilen wir das zumindest von außen, ob man das als Spieler immer so sieht. Du hast ja auch gesagt, du gehst in jedes Spiel, um es zu gewinnen. Das glaube ich auch. Und ich glaube auch nicht, dass du 3% weniger rennst, weil es jetzt irgendwie Samstag gegen, weiß ich nicht, Frankfurt geht und nicht gegen
Real Madrid. Ja, aber um mal einzugreifen, das ist schon, also wenn du dann Champions League Halbfinale, da hast du schon eine kleine andere Herangehensweise und einen anderen Puls.
Das meine
ich. Eine andere Nervosität. Ja. Und eine andere halt, also nochmal eine bessere Haltung, weil du kannst nicht immer gleich sein. Soll schon oftmals das Gleiche sein, aber so ein Spiel, das schießt nochmal alles ab. Also das ist schon mal...
Ja, finde ich gut, dass du das sagst, weil über, das ist, ich glaube... Ja,
über den anderen, auf jeden Fall. Ja. Und das ist das, was ich, vor ein paar Monaten haben wir im Podcast mal über Borussia Dortmund gesprochen, weil dieser Verein in den letzten Jahren immer die Möglichkeit verpasst hat, nochmal so ein Highlight zu setzen. Sowas Besonderes.
Und dass das mal
wieder, und dass sie das mal wieder brauchen. So wie dieses Halbfinale damals oder das Finale Wembley. Und das ist, glaube ich, jetzt gerade der Fall. Also die haben nach dem Atletico Madrid-Spiel haben alle Spieler gesagt, wie groß dieser Club sein kann und wie besonders solche Nächte in Dortmund sein können. Und jetzt gestern auch. Man hat einfach gemerkt, die Leute lechzen nach solchen Momenten und die haben es auch mal wieder verdient, so ein Highlight zu bekommen. Und deswegen freue ich mich für den Club und für die Leute da, dass sie mal wieder so einen Abend hatten und dass sie sowas haben. Und vielleicht weckt es auch insgesamt die Haltung ein bisschen auf, mal wieder was ganz Besonderes zu schaffen, auch national. Weil ich dachte schon nach dem Madrid-Spiel, okay, das weckt die Leute, also wie ich eben gesagt habe, das weckt die Leute auf. Die sind heiß drauf auf solche Abende und die wollen, ich hätte dann schon gedacht, dass sie in einen anderen Flow kommen, aber dass sie so switchen können zwischen Bundesliga und dann drei Tage später so ein Spiel zu zeigen, im Gegensatz zum letzten Samstag, ja, Hut ab. Und da kann man jetzt schon mal großes Lob aussprechen, weil in Deutschland, muss ich ehrlich sagen, ist das die einzige Mannschaft, wo ich mir vorstellen kann, dass sie immer so weit kommen und dass die auch mal ein Ausrufezeichen setzen in der Königsklasse, so ein Halbfinale.
Weißt du, wer auch einen guten Abend hatte?
Achtung.
Jamie Carragher. Hast du es gesehen, Lars? Hast du es gesehen? Er muss lachen. Ihr merkt an Lars' Reaktion. Ich hole euch da draußen, für die, die es nicht gesehen haben, nochmal einer kurz ab. Also guckt es euch an. Jamie Carragher, seines Zeichens anerkannter TV-Experte auf der Insel, hat sich das gegönnt und hat das Spiel auf der Süd geguckt, also auf der gelben Wand, und hatte, glaube ich, auch unstrittigerweise das ein oder andere Brinkhoffs auf dem Weg dorthin und war dann danach aber wieder vor der Kamera und hat mit seinem Kollegen Jadon Sancho interviewt. Und es ist ein wirklich jetzt schon, glaube ich, Legendenstatus, das Interview. Also wer es sich in den sozialen Medien oder sonst wo nochmal reinziehen will, es ist wirklich sehr spektakulär, Lars, oder?
Hast du also wirklich, die Engländer oder die Runde, die Champions League-Spiele da analysiert, ist eh mega witzig. Das ist so geil, das anzuschauen. Ja. Und die haben dann eine Live-Schalle gehabt zu Jamie Carragher mit Jadon Sancho zu dem Interview. Das war so lustig, als sie es analysiert haben. Jadon Sancho hatte 99 Touches auf dem Platz und Jamie Carragher hatte 31 an Jadon Sancho an dem Interview.
Ja, weil er ihn die ganze Zeit angefasst hat. Er hat ihn wirklich so umarmt und so.
Das Mikro noch hoch. Ja. Also wenn ihr Zeit habt, guckt euch an. Bei Instagram gibt es ein Reel oder so. Das ist so lustig.
Wie hättest mich interessiert als erstes, wie hättest du als Spieler reagiert? Es ist ja in Deutschland sowieso nicht denkbar, aber ich sag jetzt mal, du kommst als Lars Stindl vom Platz im Spiel, keine Ahnung, ihr spielt bei Celtic Glasgow, da habe ich jetzt gerade im Kopf das Spiel, du kommst vom Platz, dann steht da, wer auch immer von Sky, gemeinsam mit, wer war damals Experte bei Sky, sagen wir mal, Michael Ballack. Und der hat zweieinhalb Atü auf dem Kessel und umarmt dich, hat den Schal noch um und lallt dich die ganze Zeit voll. Also kann man da cool bleiben? Ich fand, Sancho hat es ja super gemacht, aber vielleicht auch dem guten Spiel geschuldet, oder? Nach 0-3 hätte es vielleicht nicht so lustig. Natürlich.
Also ich sag dir, wenn du 0-1 im Derby verlierst, dann ist das nicht so lustig, wenn der da 8 Bier getrunken hat. Aber ich fand es wirklich nicht so schlimm. In Deutschland wäre das wirklich, es wäre echt mal interessant, ob das so ein Riesenaufschrei wäre.
100 Pro.
Durch die KZ, ja, kann ich mir schon vorstellen. Du als Journalist kannst es noch besser beurteilen. Das wäre wirklich ein Thema für sich. Wahrscheinlich auf der Insel auch, aber die Herangehensweise, und ich fand es echt ganz witzig gestern, es war jetzt nichts unter der Gürtellinie. Am Ende haben wir schon gemerkt beim Interview, aber wenn du 1-0 gewinnst im Champions League Halbfinale, da ist erstmal alles gut und hast eine gute Laune. Von dem her ist es echt akzeptabel. in der Situation dann mal so ein Interview zu führen, wenn es jetzt 1-1 ausgeht und alles so ein bisschen noch ein Ticken seriöser ist oder du vielleicht sogar verloren hast, das Spiel nicht so gut ist, dann kannst du es natürlich nicht machen, weil dann ist der Spieler auch genervt oder auch der Trainer, keine Ahnung, wenn du da vor die Kamera kriegst.
Und es ist ein Landsmann, so, ne? Oder? Das ja, ist, glaube ich, genau, auch noch ein Punkt,
so,
oder?
Bist du, ja, genau, bist du jetzt im Ausland für ihn, im anderen Land, triffst einen Landsmann aus England, willst mit dem nochmal über das Spiel quatschen, die kennen sich ja auch.
Ja.
Und du weißt ja auch um die Atmosphäre im Studio.
Da gibt's stimmt, wirklich coole stimmt. Videos. Ja, die haben ja auch, die haben ja, du hörst ja auch die ganze Zeit das laute Lachen von den Kollegen im Studio, wenn Carragher da hin und her schwankt.
Die lachen ja eh immer, wenn er Englisch spricht, ab und zu mit seinem Dialekt. Da gibt es auch ein ganz cooles Video.
Kennst du das Video?
Das ist ja mega witzig. Ja.
Kennst du das Video von seinem, als er selber noch, das ist eins meiner Lieblingsvideos von Jamie Carragher, als Liverpool die Champions League gewonnen hat, ich glaube, es war sogar nach der Nacht von Istanbul, da wird er nach der Parade in Liverpool interviewt, was denn im Pokal drin gewesen sei, ne? Oder was jetzt noch als nächstes reinkommt. Und der hat ja wirklich diesen breiten Scouser-Liverpool-Akzent, ne? Und dann sagt er so, auch schon sehr, sehr angeschlagen, sagt so, it won't be water.
Das ist auch so authentisch.
Ja, authentisch, sehr authentisch. Absolut top, und, muss ich sagen. Ja.
Also ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut über das Interview gestern und über seine Art und Weise. Und von mir gibt es da eher weniger Kritik, sondern eher hier und da mal ein Lob für einen Ausreißer, für einen positiven Ausreißer im Expertendasein.
Super, finde ich auch. Also es ist ja auch, wir sagen immer, einerseits Fußball soll ja auch unterhalten und das Ganze drumherum ist auch mittlerweile Entertainment. Und das ist auf jeden Fall bestes Entertainment. Und wer das, sage ich mal, als nicht unterhaltsam empfindet, der ist auch irgendwie kein Fußballfan, glaube ich. Weil,
Es ist auch schwer, standzuhalten dem Ganzen, wenn du da in der gelben Wand stehst, glaube ich.
Ja, genau.
Und da eine andere Atmosphäre herrscht, eine gemütlichere Atmosphäre und dann das ein oder andere Bier dir gereicht wird. Ich glaube, dann ist es auch zu verzeihen, wenn er da ab und zu mal eins getrunken hat.
Ja, und ich finde auch da, wie du sagst, es kommt natürlich auf das Setting an. Es kommt auf, also A, weißt du, diese Sendung ist eh ja so ein bisschen eben lustiger, Satire, wie auch immer, unterhaltsamer angehaucht, als das in vielen Sport-TV-Shows, Expertenrunden der Fall ist. Dann ist Jamie Carragher natürlich auch eine Legende, wo ich sage, der kann das halt auch eher machen, als wenn das jetzt, keine Ahnung, ein normaler Reporter machen würde, dann ist es halt auch nicht lustig, ja. Es ist halt Jamie Carragher. Also das ist,
ja, genau,
von daher,
genau.
Es passt.
Jamie Carragher.
Ja, es passt. Passt.
Ich fand's auch. Ja. Runde Sache gewesen.
Runde Sache.
Er war auch rund.
Ja, rund wie ein Buslenker, würde ich sagen, ja. Absolut. Jetzt sind wir leider wirklich, Lars, schon in der Nachspielzeit. Und da ich ganz dringend zum Strand muss, Spaß beiseite, können wir gar nicht mehr über einen Abstiegskampf reden, was wir eigentlich noch tun wollten. Und auch, lass uns aber noch bitte zwei Sätze verlieren, falls du die Zeit noch hast. Du musst zum Training, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, ja, alles gut, die Zeit haben wir noch. War ja auch viel Champions League. Die Champions League ist ja auch ein Highlight, ja. Und muss sagen, die Bundesliga kommt ja jetzt in die heiße Phase, wenn wir die nächsten ein, zwei Wochen nochmal überholen von den Themen, die jetzt diese Woche waren. Von dem her haben wir da noch ein bisschen Luft. Aber mega spannend, das stimmt.
Ja, wir hatten einen Abstiegskampf ja auch letzte Woche als Schwerpunkt hatte ich mit Wolf das Thema schon. Vielleicht, wenn das für dich fein ist, eine kurze Prognose abzugeben. Stand jetzt, 3 Spieltage vor Schluss, wer glaubst du, wen erwischt? Also ich glaube, korrigier mich, die beiden Absteiger sind eigentlich safe, obwohl Köln jetzt nochmal ein Lebenszeichen gesendet hat in Mainz, aber es wird zu eng werden, aus meiner Sicht. Also es geht eigentlich nur noch um Platz 16 und da kämpfen aktuell, würde ich sagen, noch vier Clubs, Mainz, Bochum, Gladbach, Union.
Ja, muss ich leider teilen. Ich war überrascht über den Kölner Auftritt in der zweiten Halbzeit, hat mir gut gefallen, haben die gut gemacht, aber kann vielleicht ein bisschen zu spät sein. Ebenso überrascht, dass die Mainzer das haben liegen lassen, weil mir war eigentlich vor dem Spieltag relativ sicher, dass sie das Ding ziehen. Deswegen war der Fokus schon sehr auf Gladbach Union am Wochenende. Nicht nur wegen der Vergangenheit, sondern ja auch wegen der Spannung unten drinne. Und das war ein bisschen ernüchternd. Und muss sagen, ja, so ein bisschen steckt die Borussia auch noch mit drinne. Bin jetzt gespannt auf die nächsten beziehungsweise der Spieltag am Wochenende wird natürlich, da hat's in sich. Die Unioner spielen gegen Bochum. Bochum sehr überrascht, aber wieder dieses Gesicht auswärts zu Hause. Dass sie zu Hause punkten und gut sind, das weiß ich oder wissen wir. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sie es auswärts hinbekommen. Also am Wochenende, das wird schon nochmal ein richtig heißer Tanz an der Försterei. Wenn die Borussen in Bremen punkten, dann sind sie raus.
Mhm.
Und dann bin ich mal gespannt, wie es da unten aussieht. Aber ja, aktuell auch jetzt die Unruhe um Union Berlin, muss ich sagen, ist seltsam, dass das jetzt nochmal aufkam. Sind, glaube ich, alle
ganz unzufrieden.
Und so, ja, das Problem ist halt bei Union, so gefühlt waren die raus vor ein paar Wochen.
So wie Bochum das vor dem, nach dem Bayern-Spiel hatte, ne?
So. Ja, genau so ähnlich. Das hatten wir letztes Mal das Thema. Dann ist es schwer reinzurutschen, aber es ist ja, wie gesagt, Bochum hat es schon durch und ist sich jetzt wieder bewusst, dass sie drin sind. Die Gladbacher waren noch nie so ganz drinne, immer so kurz davor. Deswegen ist es auch eine gefährliche Situation. In Mainz haben wir jetzt so den ersten Dämpfer bekommen.
Mhm.
Ich bin mega gespannt auf den Spieltag, wie alle diese letzte Woche verkraften. Also das wird die große Spannung sein. Klar, Union Bochum. Aber wie die Gladbacher und die Mainzer.
Wenn du jetzt einen Zehner setzen
müsstest. Wenn ich jetzt einen tippen müsste.
Ja.
Schwierig. Ich mag eigentlich Bochum. Ist so geil, da freitagsabends an der Castropa.
Es geht nicht um mögen. Es geht nur um deine Experteneinschätzung.
Ja, also ich glaube schon am Wochenende. Ich sag, der Verlierer des Spiels Union Bochum macht's mit Mainz dann aus.
Und wenn die 1-1 spielen?
Okay, dann ist es Bochum oder Mainz.
Okay, sehr gutes Schlusswort, Lars. Ich bedanke mich, war auch mit dir sehr, sehr unterhaltsam. Wirklich, hat mich total gefreut, auch diese Einblicke zu bekommen aus deinem Trip nach München.
Bushido.
Deinem Treffen mit Bushido, nicht zu vergessen. Und nächste Woche bin ich dann wieder mit Wolf am Start. Dann steht fest, ob wir eine Wiederauflage des Wembley-Finals von 2013 erleben werden, was absolut verrückt wäre. Ich glaube, vor dieser Saison, wenn das einer gesagt hätte, Dortmund-Bayern ist das Champions-League-Finale wie 2013, hätten wir ihm alle einen Vogel gezeigt. Jetzt ist es gar nicht so unrealistisch, gar nicht mehr so weit weg. Ich habe da
läuft Lars Ricken dann trotzdem auf?
Ja, Ricken und...
Erst unten und dann oben auf der Tribüne?
Ja, genau. Er müsste in Rüstung auf der Tribüne sitzen. Das würde dem Ganzen nochmal die Krone aufsetzen tatsächlich. Nee, Maki Watzke. Weltklasse. Ich war 2013 damals da und es war ja schon episch, weil es war der Anfang, den Schwenk möchte ich vielleicht noch eben machen, es war der Anfang von diesem... Dortmund-Claim echte Liebe. Die sind ja damals mit weiß ich nicht wie viel, hunderten Fanbussen und Fanmobilen in London eingefahren und das Ziel war ja so, wir machen London schwarz-gelb und das haben sie damals sensationell umgesetzt. Es war wirklich ein Heimspiel für Borussia Dortmund zumindest gefühlt in der Stadt. Es wird spannend sein, das wiederzuerleben, wenn es denn so kommt. Ich glaube, wir würden uns alle freuen. Aktuell, wenn wir schon bei Prognose zum Schluss abgeben, du hast dich nicht ganz festgelegt, aber immer ein bisschen im Abstiegskampf. Ich sage Finale Real gegen BVB.
Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Das ist wirklich gar nicht so unwahrscheinlich.
Dann würde ich sagen, Lars, wünsche ich dir alles Gute für die nächsten Tage, euch da draußen auch. Ich, wie gesagt, mach noch ein bisschen deutsche Vita hier und dann nächste Woche wieder mit Wolf zusammen am Start.
Ciao, ciao, Grüße an alle, schönes Wochenende. Tschüss, Ossi, schönen Urlaub noch.
Danke.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.